Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Wir wollen 1. Korinther 13, wie schon angekündigt, miteinander lesen. 1. Korinther 13, ab Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böse das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich mal ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Soweit wollen wir für den heutigen Nachmittag das Wort Gottes aufschlagen. Und es ist ein Wort Gottes, was selbst bei ungläubigen Menschen oftmals bekannt ist und wo man teilweise etwas drüber schreiben soll, weil man merkt, das hat einen hohen literarischen Wert. Aber es wäre schade, wenn heute jemand da ist, der nur einen literarischen Wert in diesen Versen sieht, sondern es ist mehr, weil wir schlagen das Wort Gottes auf. Es ist etwas, was der Jesus uns sagen möchte. Und wir werden hoffentlich merken, dass wir mit diesen Versen ins Licht Gottes gestellt werden. Und wir haben heute zu Beginn den Herrn Jesus besungen. Das war sehr schön, weil wir können gerade in der Mitte des Kapitels mal eine Aufgabe mitnehmen nach Hause und mal Stellenbeispiele suchen, wo wir genau das, was wir auch tun sollen, in den Evangelien bei dem Herrn Jesus finden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich diesem Kapitel zu nähern. Wir haben beim gestrigen Tag uns mit dem 1. Korintherbrief Kapitel 12 beschäftigt und gesehen, dass alle Christen von Gott eine Gnadengabe, wir könnten auch einfacher sagen, eine Aufgabe, eine Fähigkeit bekommen haben. Also wir haben natürliche Fähigkeiten, aber in diese natürlichen Fähigkeiten gibt Gott dem Christen noch eine Gnadengabe, eine Aufgabe, im Volk Gottes unter den Christen eine Tätigkeit auszuüben. Aber heute sehen wir, in welch einer Art und Weise diese Tätigkeit ausgeübt werden soll. Also wir könnten sagen, die ersten drei Verse zeigen uns den Geist oder den Motor für jeden Dienst. Und dann wird uns im zweiten Teil des Kapitels von Vers 4 bis Vers 8 A werden uns die Charakterzüge der Liebe gezeigt. Sie sind aufgeteilt in 2x8 Charakterzüge. Das heißt, wir haben 8 Stücke, die positiv geschildert werden. Das tut die Liebe. Und die 8 Stücke, die negativ geschildert werden oder verneinend, das tut sie nicht. Und ab Vers 8, das ist so der Übergangsvers, könnten wir dann für den Rest des Kapitels den Anfang als Überschrift nehmen, die Liebe vergeht niemals. Also der letzte Charakterzug zeigt auch, wir könnten sagen, die Liebe bleibt, die Beständigkeit der Liebe. Es vergeht alles, aber die Liebe bleibt. Das heißt, wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, ist auch das etwas, was wir in der Ewigkeit wiederfinden. Der Himmel, das Ziel des Christen, ist geprägt durch die Atmosphäre der Liebe. Und zwar nicht von menschlicher Liebe, sondern von göttlicher Liebe. Dass wir da einmal dran teilhaben dürfen, das wird etwas Großartiges sein. Jetzt sind wir aber noch mitten in der Praxis, mitten auf der Erde. Und wenn ich so ein Kapitel lese, dann stellt mich das mal ganz als erstes ins Licht Gottes. Warum bin ich eigentlich hier hingekommen? War der Motor die Liebe? Und man kann vielleicht gut sagen, ja natürlich, ich hatte so auf dem Herzen, euch hier zu besuchen. Also die Liebe, die hat mich absolut motiviert. Aber Gott kennt ja mein Herz. Und auch dein Herz. Was tun wir, ist eine Sache. Und dafür gibt es auch nicht Lohn. Aber Gott belohnt die Art und Weise, wie wir etwas tun. Dass wir eine Gnadengabe von Gott bekommen haben, das ist Gnade. Können wir also nicht zu. Aber wie wir sie einsetzen für Gott, das ist meine Verantwortung. Und da möchte der Jesus uns helfen, dass wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dass wir da ein wenig mit beschäftigt sind. Also, wir haben gestern diese Gnadengaben gesehen und ich möchte vielleicht noch, ich habe viel auch für die Kinder gesagt, ich möchte noch eins nachholen. Vielleicht ist auch hier jemand, der gestern gedacht hat, ja, in meinem Alter, da kann ich fast keine Gnadengabe mehr ausüben. Aber ich möchte eins noch mal in den Vordergrund rücken, das ist das Gebet. Vielleicht als ältere Schwester, älterer Bruder fällt einem vieles schwer, aber da gibt es ja viele Aufgaben, die auch von den Jüngeren weiter ausgeübt werden. Und da wäre es doch wunderbar, wenn wir wissen, die älteren Christen motivieren durch das Gebet vor dem Herrn, die jüngeren Christen ihre Aufgaben auch auszuüben. Und vielleicht ist das der Grund, warum du noch hier bist. Vielleicht denkt man, ja, ich könnte doch schon lange beim Herrn sein. Ja, ich würde auch gerne mitgehen, wenn du gehst. Denn wer möchte nicht gerne zum Herrn Jesus gehen? Aber wenn wir noch hier sind, dann haben wir noch eine Aufgabe. Auch das wäre doch sehr schön. Der Apostel Paulus hatte in diesem Brief schon an 2 Stellen über die Liebe gesprochen. Die Stellen sind schon recht interessant für das Thema jetzt. Der Apostel Paulus hat ja diesen Brief geschrieben und auch manche ernste Sache erwähnt. Und dann sagt er in Kapitel 4, in Vers 21, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Er wollte gerne mit der Liebe zu ihnen kommen. Das war eigentlich sein Ziel. Und er sagt dann in Kapitel 8 noch einmal weiter, in Vers 1, in dieser Klammer, wir haben alle Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und das führt sehr gut zu diesem Kapitel, das er jetzt schreibt, dass wir nicht eine Aufgabe ausüben, indem wir uns zum Beispiel über andere stellen, dass wir nicht eine Aufgabe ausüben, indem wir einmal zeigen wollen, was wir alles drauf haben, sondern die Liebe soll das Motiv sein. Es gibt in den Sprüchen eine Stelle, ich glaube, lieber irgendwie so sinngemäß eine Suppe und Frieden dabei, als ein gemästetes der Ochse und Zank dabei. So ähnlich. Müssen wir einmal, würde ich jetzt glaube ich nicht finden. Und das zeigt ein wenig, man merkt schon, ob man in einem Haus zum Beispiel ein Essen in Liebe hat oder ob diejenigen, die einladen, nur mal, ich darf mal sagen, zur Schau tragen wollen, wie teure Weine sie im Keller haben und wie wunderbares Fleisch sie bei Metzger Y kaufen und Bio von da und so. Aber die Liebe fehlt, dann fehlt das Entscheidende. Und das ist genau das Thema jetzt auch hier und das zeigen die ersten drei Verse. Sie haben einmal in Vers 1 das Reden als Schwerpunkt, dann in Vers 2 das, was Gott an Gaben gegeben hat, also was wir dadurch besitzen, ist natürlich Gnade, dass wir das besitzen. Und drittens in Vers 3 etwas über das Geben. Und wenn die Liebe fehlt, ist in allen drei Fällen das Ergebnis für mich persönlich zero, null, gar nichts. Es geht jetzt also nicht um den Nutzen eventuell für andere, sondern es geht jetzt um das Ergebnis für mich, weil ich nehme mal nur ein ganz klares Beispiel heraus, zum Beispiel, wenn ich alle meine Habe, Vers 3, zur Speisung der Armen austeile. Also wenn ich jetzt die Idee hätte, ich würde jetzt hier in Bielefeld so eine Tafel aufmachen, dann würden natürlich die Leute, die da zum Essen kommen, die würden natürlich satt werden. Also wäre das Ergebnis ja nicht null. Aber für mich wäre das Ergebnis null, wenn ich nur, weil ich vielleicht in der Zeitung stehen will und irgendwo steht, Herr so und so hat die Tafel gespendet, möglichst noch mit einem großen Scheck und Foto, Oberbürgermeister Hände drücken, dann ist für mich das Ergebnis null. Und das ist die große Frage, die wir jetzt nicht auf den Händedruck beim Bürgermeister übertragen, sondern uns wirklich mal fragen. Warum tue ich etwas? Und es ist nicht schwer zu verstehen, oder? Das ist oft in Gottes Wort ja das, ich sag mal, Problem in Anführungszeichen. Es ist einfach zu verstehen, aber schwer zu praktizieren. Und da wollen wir uns, wenn wir vielleicht auch heute gesagt haben, ach, die Verse kennen wir doch, hättest doch lieber mal ein unbekanntes Kapitel vorlesen können, da hätten wir wenigstens was Neues gehört. Aber ich glaube, wir brauchen das alle, oder? Weil wir wollen es nicht nur auf die Gnadengaben beziehen, sondern auch ganz praktisch in unsere Ehen, in unsere Familien. Aus welcher Motivation heraus begehe ich mein tägliches Leben für den Herrn Jesus? Denn selbst auch die Arbeit tut alles für den Herrn. Das gibt der Arbeit eine ganz andere Blickrichtung. Also morgen geht ihr in die Schule, freut ihr euch schon drauf? Aber jetzt geht ihr in die Schule und sagt, ich will das gerne für den Herrn Jesus machen. Nicht die Hausaufgaben für den Lehrer oder die Lehrerin machen, sondern weil der Jesus möchte gerne, dass du in der Schule fleißig bist. Der Jesus soll meine Motivation sein, das soll mein Motor sein. Und der Jesus war ja auch mal ein kleiner Junge auf dieser Erde. Und was hat er wohl gemacht, als die Mutter etwas gesagt hat? Er war gehorsam, oder? Und seht ihr, das ist das vollkommene Beispiel. Und davon wollen wir lernen. Also ganz einfache Fälle, die wir hier haben, ob es um das Reden geht, ob es eine Gabe ist, wie in Vers 2, immer wieder soll die Liebe der Motor sein. Ich möchte noch eine Ergänzung machen oder eine Erklärung geben zu Vers 2, wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze. Das meint nicht ein Berg tatsächlich versetzen. Ich möchte einfach mal die Stelle aufschlagen, auf die wahrscheinlich Paulus oder Natürlich weiß ich nicht, ob er ja schon das Matthäusevangelium zu der Zeit kannte, aber wenn wir dort im Matthäusevangelium die Parallel- oder die Stelle lesen, wo der Jesus davon spricht, in Matthäus 17, dann sagt er nämlich schon bei dem Glauben in Vers 20, benutzt er schon ein Bild. Er sagt nämlich, wenn ihr, also Matthäus 17, Vers 20 in der Mitte, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werde versetzt von hier nach dort und er wird versetzt werden und nichts wird euch unmöglich sein. Wir sehen an der Sprache des Herrn Jesus, er vergleicht den Glauben mit einem Senfkorn und er vergleicht das Ergebnis mit Bergversetzen. Also niemand muss jetzt zum Mount Everest fahren und den jetzt an die Seite schaufeln, sondern gemeint ist, wenn Gott Glauben schenkt, dann können wir Hindernisse überwinden. Das ist gemeint. Und es ist hier wieder diese Gabe gemeint, die wir in Kapitel 12 gelesen haben, wo wir gestern schon drüber gesprochen haben, nämlich in Kapitel 12, Vers 9. Also wenn die Motivation zur Schaustellung meines Glaubensvertrauens ist, dann ist das ein Fehler. Motiviert muss auch das sein durch Liebe. Und damit kommen wir dann schon, weil das ist ja jetzt ein wichtiger Bereich, zu diesen, ja, ab Vers 4, diesen Charakterzügen der Liebe. Wir werden jetzt nicht jeden Charakterzug ausgiebig betrachten können, es sei denn, ihr hättet Zeit bis Mitternacht. Aber das soll ja nicht der Fall sein. Sondern wir wollen versuchen, das ein oder andere einfach ein wenig herauszuarbeiten. Die Liebe, so fängt das an, ist langmütig. Und wenn wir damit schon mal anfangen, dann haben wir schon ganz schön viel zu tun, oder? Wie ist das bei uns, bei mir? Man sagt ja, ich habe heute... Sprich mich bitte nicht an, ich habe heute eine kurze Zündschnur. Das bedeutet, Achtung, ich explodiere gleich. Und das kündigen wir sogar schon an. Steht aber hier nicht, oder? Die Liebe ist langmütig. Ich muss mir das wirklich ganz zuerst sagen, weil ich stehe manchmal auch unter Strom oder unter Druck und dann ist das auch schwierig, ruhig zu bleiben, ja? Aber jetzt können wir wieder, und das ist wieder eine schöne Aufgabe, mal ins Alte Testament gehen, wie viele Stellen es gibt, wo Gott sich als den bezeichnet, der langmütig ist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Wenn ich das auch richtig weiß, fängt das in 2. Mose 34 bei Mose an, wo er wieder auf den wieder mit Gott nach dem goldenen Kalb dann wieder auf den Berg geht und Gott sich als dieser Gott vorstellt. Und ich muss diese Langmut Gottes in unseren Tagen auch einfach rühmen, oder? Wenn man sieht, was in unserem christlichen Volk los ist. Und Gott ist immer noch langmütig. Lässt kein Feuer vom Himmel fallen. Wenn mit der Hand auf der Bibel homosexuelle Paare heiraten und so weiter. Wir könnten jetzt viele Beispiele nennen, die wirklich absolut gegen das Wort Gottes sind. Aber wir wollen von diesem Gott lernen für unser Leben. Bedeutet nicht, dass wir als Eltern zum Beispiel, ihr lieben Kinder, auch mal streng sein müssen. Und mal auch mal sagen müssen, jetzt ist aber Schluss. Aber die Motivation sollte sein, ein Herz voller Liebe. Und dazu brauchen wir auch in den Aufgaben, die wir für den Herrn Jesus tun, seine Hilfe. Sonst können wir das nicht. Das zweite ist, die Liebe ist gütig. Manchmal hilft ja auch, und das empfehle ich sehr, wenn man die Bibel liest, dass man auch mal eine andere Übersetzung als die, die man üblicherweise liest, zur Hand nimmt, Wenn man zum Beispiel dann auch irgendwann eine Fremdsprache liest, kann man auch mal eine andere Sprache lesen. Das hilft manchmal, die Bibel einfach besser zu verstehen. Hier könnte man auch gut übersetzen, milde oder freundlich. Wie ist das in unserem Leben? Also jetzt müsste ich ja mal kurz zu euch nach Hause fahren und mal so die Nachbarn befragen, ja? Ist derjenige denn auch freundlich? Oh, hör mir auf, hör mir auf. Hoffentlich nicht, oder? Zeigen wir etwas in unserem Leben? Natürlich geht es hier speziell um die Gabe von Gnadengaben und das auszuüben, aber es wird kaum so sein, wenn wir, ich darf mal sagen, als Arbeitnehmer ziemlich schrecklich unterwegs sind, dass wir dann bei der Ausübung einer Gnadengabe auf einmal total anders sind. Und da fängt das eben an. Der Jesus will uns dabei einfach helfen. Jetzt haben wir zwei positiv geschilderte Charakterzüge. Jetzt schlägt er um oder ändert das und zeigt jetzt 8 hintereinander Charakterzüge, die negativ formuliert sind, also was die Liebe nicht tut. Und puh, da fängt es schon direkt an. Wir haben jetzt gestern ja schon gesagt, dass Neid völlig fehl am Platze ist, weil das, was Gott gibt, da kann der andere ja nicht zu, dass Gott ihm oder mir oder dir etwas gegeben hat. Und das kommt jetzt hier auch zum Ausdruck, die Liebe neidet nicht. Wir haben heute Morgen gesehen, dass der Agur gebetet hat in den Sprüchen 30, dass er zufrieden sein soll mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und das ist eine gute Grundlage, um nicht zu neiden. Aber der Jesus möchte uns in dieser Weise auch helfen. Die Liebe tut nicht groß. Ja, das ist ja ganz einfach, ne? Jetzt wird's noch schwieriger. Liebe bläht sich nicht auf. Das ist jetzt schon, wenn ich das richtig weiß, das 5. Mal in diesem Brief, dass er von Aufblähen spricht. Man kann das jetzt sehr schön illustrieren mit einem Luftballon. Wenn man einen Luftballon nimmt, den aufpustet und vielleicht dann noch irgendwas drumherum macht, dann sieht man gar nicht, dass da nur Luft drunter ist. Und wenn man mit einer Nadel reinsticht, peng, alles weg. Und das ist jetzt das Bild, was Gott benutzt und sagt, da ist viel, also nichts hinter, aber da wird viel draus gemacht, ja? Und ich hoffe, dass das nicht auch in unserem Fall sein kann, dass wir, ich darf mal sagen, einen Dienst, eine Aufgabe aufblähen. Also mehr daraus machen, als es in der Wirklichkeit ist. Das können wir gut. Dass wir Aufgaben anderer klein machen, aber selber sagen, oh, weißt du, was ich investiert habe und du glaubst gar nicht, wie viel Arbeit das war. Und dann macht man diese Arbeit mal selber und hat gemerkt, ach, so lange dauert das gar nicht, das zu tun. Bedeutet übrigens nicht, dass wenn einer mal sagt, wie viel Arbeit das ist. Wir hatten mal einen Bruder bei uns zu Besuch, der hat immer gesagt, dass er gerne mal mit meiner Frau tauschen will. Da waren unsere Kinder noch ganz klein, wir haben 4. Also du brauchst ja morgen nur zu Hause bleiben und so. Ich habe gesagt, ich lade dich morgen herzlich ein zu den 7 Maschinen Wäsche, ja. Oh, da wollte er dann doch wieder gehen. Also, es bedeutet nicht, dass wir einen realitätsnahen Blick haben für die Aufgaben anderer. Aber derjenige, der eine Aufgabe tut, soll nicht noch aus den 7 Maschinen Wäsche sagen, dass er die im Fluss gewaschen hat, wo wir alle eine Waschmaschine haben. Also, wir wollen einfach nüchtern sein und lieber rühme dich jemand anderes als dein eigener Mund. Wenn einer wirklich mal sagt, wie schwer ist denn so eine Aufgabe, die du da schon tust? Wie viel Zeit muss man denn investieren, vielleicht übersetzt jemand ein Buch oder was weiß ich, dann kann man vielleicht mal sagen, oh, das ist schon anstrengend, Aber besser ist, dass ein anderer das tut, als wenn ich sage, oh, wenn ihr wüsstet, was ich alles tue, ihr würdet euch wirklich wundern. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott das getan hat, sondern der Jesus ist umhergegangen und hat das nicht an die große Glocke gehängt, sondern was hat er immer gesagt? Erzählt das lieber nicht. Erzählt das lieber nicht. Und das wäre auch gut, wenn das bei uns so ist, dass nicht jeder weiß, was wir vermeintlich, weil oft kommt ja noch etwas hinzu, tun und wie großartig das ist und so weiter. Der Jesus möchte uns einfach dabei helfen. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Auch da wollen wir einfach ja wirklich bei der Wahrheit bleiben und uns gut ausdrücken. Sie sucht nicht das Ihre. Der Apostel Paulus muss einmal sagen, bei den Philippern ist das, glaube ich, in Bezug auf Timotheus, wenn ich das gerade finde, in Philipper 2, da sagt er, alle sind für das, ja genau, in Philipper 2, Vers 20, ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Aber dann zeigt er, dass Timotheus das nicht tat. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch zu Hause auch eine Person wohnen habt, die bei uns früher auch gewohnt hat. Die hieß bei uns Niemand. Kennt ihr die auch? Also das Klopapier war leer oder der Sprudel war leer und immer war Niemand schuld. Und ich habe den noch nie bei uns gesehen. Und das ist so typisch für unser Leben. Niemand war's. Und dann haben wir als Familie einen Vers immer uns gegenseitig zugerufen. Da brauchten wir nur sagen, Apostelgeschichte 20, Vers 35. Wisst ihr, was da steht? Geben ist seliger als nehmen. Nicht das Seine suchen. Das ist schon schwer. Und gerade in unserer Gesellschaft. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Das ist ja so unsere Devise. Wenn ich jetzt noch eine Zusatzaufgabe morgen aufgedrückt kriege von meinem Chef, ja, dann bitte, eine halbe Gehaltsstufe müsste aber rausspringen. Oder kriege ich dafür das andere abgenommen? Natürlich gibt es vielleicht eine Belastung, wo man sagt, ich kann wirklich nicht mehr. Also ich bin schon am Ende angekommen. Aber so ist ja unsere Gesellschaft geprägt. Was bringt mir das? Was kriege ich dafür? Aber wir wollen wirklich versuchen, nicht immer nur als erstes zu denken, was springt für mich dabei raus. Ich nehme mal ein Beispiel nochmal für die Kinder, was vielleicht einfach zu verstehen ist. Es kann sein, dass du gerne deinem, vielleicht habt ihr einen Nachbarn, der schon ein bisschen älter ist, und der kommt mit schweren Taschen aus dem Bus gestiegen und du läufst sofort dahin und sagst, oh, darf ich Ihnen die Tasche nach Hause tragen? Und jetzt frage ich dich, was ist denn die Motivation für dich? Ja, ich will gerne helfen. Aha, ja, wirklich? Ja gut, am Ende kriege ich meistens 5 Euro von dem. Ach so. Das heißt also, ist wirklich das Motiv die Liebe oder ist das Motiv, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege Geld. Und da sehen wir wieder, dass wir wirklich vorsichtig sein müssen, und jetzt wollen wir das nicht nur auf die Kinder übertragen, sondern auch auf uns alle. Was ist die Motivation? Ich kann sogar eine Aufgabe für den Herrn tun und doch das Meine suchen. Also vielleicht Anerkennung, vielleicht, dass jemand sagt, da und da, das wäre nicht gut. Der Jesus will uns dabei helfen. Jetzt kommt ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Leider haben wir auch unter Christen, unter Gläubigen, unter solchen, die die Vergebung durch den Herrn Jesus erfahren haben, solche, die nicht mehr miteinander reden. wo man dann vielleicht einen Besuch macht und sagt, möchtest du nicht nochmal dich aufmachen und einen Versuch starten? In 100 Jahren nicht. Das wäre doch schlimm, oder? Das kann doch nicht das Ergebnis einer erretteten Seele sein, wo die ganze Sündenlast von einem selbst weggenommen worden ist. Ich weiß, dass es wirklich böse Dinge gibt und auch Dinge, wo man wirklich traurig sein kann und wo man fast meint, wie soll ich das überwinden? Aber ich möchte sagen, dass ich viele kenne, die gerade weil sie nicht bereit sind, auf den anderen zuzugehen, am selbst am meisten darunter leiden. Weil das irgendwie wie so ein, ja, das müsste eigentlich weggeschafft werden, aber weil man nicht bereit ist, hat man am Ende einen Schaden, der schade ist, so könnte man sagen. Wollen wir den Herrn bitten, dass er uns wirklich hilft, das zu überwinden. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, die Anmerkung hilft uns da so ein wenig. Das meint, dass wir nicht das Böse annehmen, unterstellen. Es geht bei diesem Kapitel auch viel um Dinge, die, ich darf mal sagen, auf der unteren Ebene stattfinden, auf dieser, wo man nicht etwas Greifbares hat, aber wo man etwas vermutet, Motive unterstellt. Und das ist absolut gefährlich. Absolut gefährlich. Da kommt jemand, den ich sowieso schon nicht so gut, ich sag mal, mag, auf mich zu und ist so richtig schön freundlich. Und anstatt dankbar zu sein, dass der freundlich ist, sage ich, ja, der hat was Böses im Sinn. Also, den kenne ich. Also, das nehme ich so nicht an. Manchmal haben die Mütter ja so einen Riecher, wenn so ein Kind nach Hause kommt und ist einmal so freundlich, dann denkt man sofort, da ist vielleicht eine Rüge in der Tasche, die noch unterschrieben werden muss oder eine 5 und deswegen ist derjenige so freundlich. Aber gut, bei Müttern ist das manchmal ein bisschen anders, die haben wirklich gute Riecher. Aber wir wollen nicht so denken, dass wir denken, was will der eigentlich von mir? Der ist heute so stinkefreundlich zu mir, da ist doch irgendwas. Die Liebe rechnet Böses, die denkt nicht immer das Schlechte. Müssen wir einfach den Herrn bitten, dass er uns dabei hilft, nicht immer das Negative sofort anzunehmen. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil wir jetzt gleich diesen Gegensatz finden. Das ist also dieser Abschluss, dass jetzt gleich mit die Liebe mit der Wahrheit einhergeht. Und wir haben, wenn ich nur mal ein Beispiel rausnehmen darf, für den Herrn Jesus in Lukas 19, als der Jesus sich der Stadt Jerusalem nähert, da weint der Herr Jesus über diese Stadt. Er freute sich nicht darüber, dass dieser Stadt Schweres jetzt widerfahren würde. Sondern er weinte und sagte, wenn auch du wüsstest, was zu deinem Frieden dient, das sagt er. Und ich bin noch mal bei euch Kinder. Ist man nicht manchmal interessiert, wenn der andere böse war, was jetzt passiert beim Papa und Mama? Aber du sollst dich nicht darüber freuen. Sie freut sich nicht, wenn irgendetwas Ungerechtes passiert. Und das ist nicht nur bei euch Kindern eine Gefahr, das kann auch bei uns eine Gefahr sein. Ja, das hat er verdient. Endlich mal. Das ist nicht gut. Da fährt einer immer schnell Auto und wir freuen uns, dass der mal einen Monat den Führerschein los ist, oder? Hat er verdient. Endlich. Wird hoffentlich mal... Aha. Also, vielleicht ist das wirklich mal ganz gut, ich weiß es nicht. Aber es geht mir jetzt einfach darum, dass wir wirklich vorsichtig miteinander umgehen. Und der Herr Jesus ist derjenige, den wir anschauen wollen dabei. Sondern, wenn wir etwas Verneinendes haben, stellt der Schreiber der Bibel, der Jesus und Gott damit im Endeffekt, uns immer auch das Positive vor. Von etwas weg, was wir nicht tun sollen, zu etwas hin, was wir tun sollen. Und jetzt müssen wir genau lesen, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe und die Wahrheit sind wie ein paralleler Schienenstrang. Und wenn das nicht parallel läuft, dann entgleist der Zug. Und das ist mit der Liebe auch so. Ich versuche das an einem sehr einfachen Beispiel klarzumachen für die Kinder nochmal. Kleine Kinder können nicht verstehen, dass eine Herdplatte so heiß ist, dass man da nicht drauf fassen kann. Oder? Also ihr könnt das jetzt wahrscheinlich schon verstehen. Aber als ihr ganz klein wart und die Mama, hat die euch lieb? Und ihr habt immer gequengelt, ich möchte gerne mal auf diese heiße Herdplatte fassen. Und weil die Mama euch so lieb hat, hat sie gesagt, ja, mach ruhig mal. Nein, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Und die Mama hat gesagt, nein, nein. Nicht, weil sie euch nicht lieb hat, sondern weil die Wahrheit ist, die Herdplatte ist so heiß, du verbrennst dir die Finger. Und das ist jetzt auch im geistlichen Bereich sehr, sehr wichtig. Die Liebe lässt nicht 5 Grade sein, weil es Liebe ist, sondern die Liebe läuft immer parallel. Und wenn ein Gläubiger, ein Christ etwas Böses tut, dann sagt die Liebe nicht, ah, wir müssen uns ja alle lieb haben, ist nicht so schlimm, wird wieder gut. Nein, sie läuft parallel mit der Wahrheit und muss deswegen auch das Böse anprangern oder an das Licht stellen und vielleicht kann die Liebe dann auch mal hart sein. Hart im Sinne von, die Wahrheit darf nicht aufgegeben werden, sonst ist es keine Liebe mehr. Also das eine ist abhängig vom anderen. Wir können das sehr gut bei Johannes nachlesen, wenn wir uns mit seinen Briefen beschäftigen, dann wird das sehr, sehr deutlich. Jetzt haben wir noch zum Schluss 4 Dinge, wo gesagt wird, immer dieses Wort, alles. Er trägt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Jetzt müssen wir aber gut zuhören. Es ist nicht, also ist natürlich so gemeint, wie es hier steht, aber wir dürfen jetzt nicht meinen, also wir nehmen mal einfach das heraus, die Liebe erträgt alles. Also da sitzt jetzt jemand neben mir und schlägt mir dauernd auf den Kopf. Und ich sage immer, die Liebe erträgt alles, die Liebe erträgt alles. Das ist natürlich nicht gemeint. Oder die Liebe glaubt alles, da erzählt mir einer wirklich Unwahrheit und es ist auch bewiesen. Und ich sage, tut mir leid, schön, ja, ich glaub dir das, ich glaub dir das. Nein, so natürlich nicht. Gemeint ist, solange nicht wirklich offensichtliche Dinge klar machen, dass das falsch ist. Also, wenn mir jemand sagt, ich bin nochmal schuldig, dass ich schon wieder beim Blitzer bin, meine Kinder haben mir auch schon mal erzählt, ich bin nicht geblitzt worden und ich habe ihnen das geglaubt. Und 2 Wochen später kam auf einmal Post. Da habe ich ihnen das nicht mehr geglaubt. Da habe ich nicht, haben die mir nicht vorgelesen, die Liebe glaubt alles, sondern da hatte ich ja das Foto konnte ich ihnen sogar zeigen. Und so ist das auch in dem geistlichen Bereich. Solange, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig in unseren christlichen Beziehungen, solange eine Sache nicht offenbar ist, sollen wir glauben. Ein Christ ist nicht ein Detektiv für andere. Der sucht, wo könnte ich versuchen, dem ein Beinchen zu stellen oder endlich herauszukriegen, dass doch ein Fehler da ist. Die Liebe glaubt alles. Und solange, wie das nicht offensichtlich ist, erträgt sie das auch. Das heißt, sie nimmt das erstmal so hin. Und insofern ist das alles dann eingeschränkt, wenn nämlich die Dinge komplett offenbar werden. Die Liebe vergeht niemals. Das ist jetzt der Abschluss und gleichzeitig der Übergang zum Thema ab Vers 8. Das ist jetzt sehr, sehr schön zu sehen, dass der Paulus jetzt zeigt, dass viele Dinge, die wir jetzt sehr schätzen, ihren Stellenwert in der Ewigkeit verlieren werden. Wir haben auch ein wenig über die Weissagung gesprochen. Und das ist ja eine wunderbare Aufgabe und kann heute noch möglich sein, dass Gott es schenkt, dass in unsere Umstände hinein, was wir gerade jetzt brauchen, der Jesus zu uns spricht. Oftmals so, dass der Sprechende davon gar nichts weiß, dass der Zuhörende jetzt sagt, boah, das ist genau für mich. Aber wenn wir im Himmel sind, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann ist das nicht mehr wichtig. Dann haben wir ja keine Umstände, keine Bedingungen, wo es Schwierigkeiten gibt. Aber die Liebe, die bleibt. Also das ist jetzt so der Tenor dieses Ganzen. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass bei den Sprachen das einzige oder dass da ein anderes Wort benutzt wird. Da steht nämlich in unserer Elberfelder, wenn wir daraus lesen, eine Anmerkung, sie werden aufhören, abklingen oder zur Ruhe kommen. Und vielleicht ist es ganz nützlich, nur mal ganz kurz zu charakterisieren, dass meistens das, was heute geschieht, nicht das ist, was das Wort Gottes in Bezug auf die Sprache nennt. Wir haben gestern schon festgestellt, dass der Apostel in Vers 30 von Kapitel 12 sagt, reden alle in Sprachen? Nein. Das heißt also, das Sprachenreden ist nur für einige gewesen. Dann haben wir einen ganz wichtigen Punkt, dass in Apostelgeschichte 2 das Sprachen waren, die Leute tatsächlich gesprochen haben. Das heißt also, in Apostelgeschichte 2 heißt es, wie hören wir sie die Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Das war für den Juden komisch, weil in den Synagogen und in dem jüdischen Gottesdienst wurde immer Hebräisch gesprochen. Und nicht, der Gottesdienst lief jetzt nicht auf Deutsch ab. Also das wäre komisch gewesen. Und jetzt hörten sie auf einmal, ich sag mal übertragen auf uns, die großen Taten Gottes nicht auf Hebräisch, sondern in Deutsch. Und das war ein Gericht für die Juden. Und das wäre genauso komisch für uns heute, wenn ich jetzt auf einmal, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, auf einmal Ruhrpott hier sprechen würde. Dann würdet ihr sagen, das ist nicht angemessen. Und die Juden waren entsetzt, dass in der Mundart, in der sie als Exiljuden sprachen, jetzt auf einmal göttliche Dinge gesprochen worden sind. Das war für sie eine völlige Überraschung. Jetzt fragen wir uns, wie werden die Sprachen heute benutzt? Meistens sind es Sprachen, die keiner versteht. Also ist es schon komisch. Und drittens ist es auch oft so, also nicht alle empfangen die Gaben, es muss eine Sprache sein, die verständlich ist. Und drittens kommt noch hinzu, was leider heute auch sehr üblich ist, dass Frauen diese Sprachengabe benutzen. Und auch das finden wir in der Bibel überhaupt nicht. Sondern das war eine Sache, und das ist auch so in den anderen Gaben, dass, also wir haben ja schon gesagt, Frauen haben auch eine Gnadengabe, aber diese öffentlichen Gaben, die hat Gott den Brüdern, den Männern, den Christen gegeben. Nur als ein Punkt, und hier ist dann der weitere, dass sie auch aufhören werden. Also man könnte sagen, nach Erfüllung ihres Zwecks, ein Bruder hat so ein Bild benutzt, wie so ein Rinnsal, was langsam ausläuft. Und wir finden im weiteren Verlauf, außer im ersten Korintherbrief, überhaupt keine Erwähnung in den Briefen von Sprachen. Apostelgeschichte, ja, weil sie da ausgeübt wurden. Erster Korintherbrief werden sie erklärt, aber sonst kein Hinweis auf die Sprachen. Also sie haben keine große Rolle mehr gespielt, weil sie waren besonders, ich will das jetzt nicht vertiefen, es gibt noch mehrere Stellen, gerade Markus 16 und auch 1. Korinther 14, wo ganz deutlich ist, dass das besonders für die Juden war, die diese Gabe oder wofür Gott sie gegeben hat. Dann kommen wir zu Vers 9 und da sehen wir, wie wir im Moment erkennen. Denn wir erkennen stückweise. Man könnte auch lesen, austeilen. Also, oder in Teilen. Wir können nicht alles gleichzeitig erfassen. Wenn man ein Studium aufnimmt, dann hat man als Ziel, einen Abschluss in dem und dem Studienfach zu haben, aber in jedem Semester hat man Unterfächer. Und so ist es im Geistlichen auch. wir können uns, wenn wir jetzt gerade mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt sind, nicht gleichzeitig uns auch noch mit den Opfern im Alten Testament und mit der Offenbarung beschäftigen. Manchmal ist es auch mal ganz gut, einen Querschnitt zu machen oder über Bibelbücher sich mit einem Thema zu beschäftigen, aber da haben wir wieder ein Thema. Und wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Kalenderzettel, der hat mich erfreut in Bezug auf ein Beispiel im Alten Testament, in 2. Mose. Da illustriert, da finden wir eine schöne Illustration über die Verteilung des Landes. Und da sagt er das Wort Gottes in 2. Mose 23, dass er, wenn das Volk Israel in das Land kommt, in Vers 9, 2. Mose 23, Vers 29, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit nicht das Land eine Wüste werde und die Tiere des Feldes sich gegen dich vermehren. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du fruchtbar bist und das Land besitzt. 2. Mose 23, Vers 29 und 30. Das ist eine gute Illustration für unser jetziges Erkennen. Stück für Stück, Land für Land. Wenn das nicht so wäre, würde also das Land damals von den Tieren bevölkert werden. Und so ist das auch im geistlichen Sinn. Wir können uns nicht mit allen Dingen gleichzeitig beschäftigen. Jetzt haben wir heute den Schwerpunkt der Liebe. Wir könnten uns auch mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen. Das wäre ein anderes Thema. Und dieses stückweise Erkennen, das wird auch einmal weggetan werden. Das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, warum ich das ein wenig erwähne. Nicht die Erkenntnis an sich wird weggetan werden, sondern das stückweise Erkennen wird weggetan. Das heißt also, weil sonst würde ich Folgendes vorschlagen. Lass uns nach Hause gehen. Warum sollen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen? Wir warten auf den Himmel und dann geht's auf einmal plopp, ist alles da. Dann müssen wir auch jetzt hier nicht mühsam stückweise erkennen. Kleiner Moment, das steht hier nicht. Hier steht, das stückweise wird weggetan werden, aber das, was wir erkannt haben, werden wir im Himmel wiederfinden. Und das ist etwas Großartiges. Das macht die Beschäftigung heute sehr wertvoll. In den Himmel singen wir in einem Lied, kommt mir kein fremder Gott entgegen. Das meint natürlich besonders in dem Lied, dass wir mit ihm Erfahrungen machen, aber auch das Erkennen. Ich übertrage das mal auf ein einfaches Beispiel. Wenn man den Urlaub vorbereitet angeht, dann ist der Urlaub entspannter, als wenn man da hinkommt und weiß noch nicht mal irgendwo was ist und muss sich erstmal stundenlang orientieren. Und wenn man aber heute, haben wir ja Google, und dann kann man schon gucken, da ist der Bäcker und da würde ich auch mal gerne hinfahren und so. Und das ist sozusagen also ich will den Himmel nicht mit Urlaub vergleichen, aber wenn wir dann ankommen, dann verlaufen wir uns sozusagen nicht im Himmel, weil wir kennen uns schon aus. Nur, wir gucken nicht oben drauf und merken auf einmal, hoch, ich hatte gedacht, das wäre so und so, aber wir haben uns doch irgendwie ein bisschen vertan von der Dimension oder von den Entfernungen, weil es war eben nur Google Maps und nicht die Realität. Das wird auch so sein und das erklärt er jetzt, das ist sehr, sehr schön. Also wir fassen nochmal zusammen. Die Erkenntnis, die wir heute mit schwierigen Situationen Stück für Stück erkennen, diese Art und Weise kommt weg, wenn das Vollkommene gesein wird. Aber die Erkenntnis an sich, das, was wir gelernt haben, wird bleiben. Und das erklärt er jetzt anhand von zwei Bildern. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Und als ich ein Mann wurde, tat ich das weg. Paulus spricht also aus dieser Ich-Perspektive. Und das ist auch heute ganz üblich. Vielleicht könnt ihr euch an Szenen erinnern, wo ihr als Kinder darüber gedacht habt und heute lacht ihr darüber. Ich habe von einem Bruder gelesen, der gesagt hat, er ist früher gerne auf einen Baum geklettert, weil er dann gedacht hat, dann ist er näher beim Herrn Jesus. Ja, dann später hat er darüber gelacht und hat das als Beispiel für 1. Korinther 13 genommen, weil er als Kind gedacht hat, dann bin ich doch ein bisschen näher. Heute schmunzeln wir darüber. Und ich denke nicht, dass wir im Himmel schmunzeln werden, aber wir werden uns Dinge, ich sag mal, anders vorgestellt oder irgendwie ein Bild von etwas gemacht haben oder eine Vorstellung und es wird dann der Realität weichen und wir denken, ach, was haben wir uns Gedanken gemacht? Und so ist wirklich die Realität. Das nächste ist der Spiegel. Dabei muss man natürlich nicht an unsere heutigen Spiegel mit Fünffachvergrößerung, wo man alles genau sieht im Gesicht, also jetzt im Badezimmer sieht, sondern ich meine, hier steht jetzt ein Spiegel, wo die Anmerkung, glaube ich, auch sagt, genau Anmerkung 8, ein schwach reflektierender Metallspiegel. Also man sah wirklich damals sehr undeutlich die Sache. Und so, dass die Realität sozusagen gar nicht dargestellt worden ist. Aber später, wenn wir im Himmel angekommen sind, dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und da bin ich jetzt an einem Punkt, da freue ich mich wirklich riesig drauf. Auf den Moment, wo es hier heißt, dass wir jetzt stückweise erkennen, aber dann erkannt werden, erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon auch für mein Leben eine Menge Fragen. Ihr auch? Und es kommt der Moment, wo ich mit Gott d'accord bin. Und darauf freue ich mich. Was bedeutet das? Es gibt ein Schweizer Lied, das heißt, da sagt der Liederdichter, ich möchte noch einmal mit dem Herrn Jesus den ganzen Weg gehen, den er mich geführt hat. Und dann wird er mir Stück für Stück erklären, warum es auf einmal eine Abbiegung gab. Oder warum es daher ging und nicht daher. Und ich bin überzeugt, dass wir dann nicht mehr so denken wie jetzt hier. Ich nehme mal ein Beispiel heraus, weil ihr ein wenig vielleicht auch kennt. Ich habe ja zwei Geschwister, die gehörlos sind. Und ich kann euch sagen, dass ich als Kind manchmal mit der Situation gehadert habe. Aber ich freue mich, wie gesagt, wirklich riesig, wenn mir Gott erklärt, warum das so ist. Manchmal erkennt man jetzt schon Stück für Stück. Zum Beispiel, eine Sache ist, ich musste dadurch immer deutlich sprechen, einfach sprechen und der Herr schenkt das, dass ich das jetzt nutzen darf. Vielleicht ist das ein stückweises Erkennen, ich weiß es nicht. Aber dann bin ich mit Gott in völliger Harmonie. Und das ist der Himmel. Dann gucke ich Gott in die Augen, ohne eine Frage für mein Leben, ohne eine Unsicherheit für mein Leben, sondern ich weiß, du hast es gut gemacht. Ach, so hast du das deswegen gemacht. Ich danke dir dafür. Und da freue ich mich riesig drauf. Auf diesen Moment, wo ich, und ich hoffe, dass wir uns alle mit darauf freuen, mit Gott in Übereinstimmung zu kommen. Das hat das Leben des Herrn Jesus geprägt. Da war nicht eine Frage offen. Und das möchte er auch mit uns erreichen. Und der Jesus will uns helfen, dass wir bis dahin, und das ist jetzt, ich sag mal, so kommt er direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, jetzt aber könnten wir auch lesen, bleibt. Oder ist ein Fehler in der Bibel. Ihr lieben Deutschlehrer, müsste es nicht heißen, jetzt bleiben? Glaube, Liebe, Hoffnung sind doch drei Sachen und nicht eine. Und ich habe gelernt, bleibt ist doch Einzahl, oder? Bin ich da jetzt falsch? Seht ihr? Bleibt, weil es ein Trio ist, was sozusagen zusammengehört. Das ist manchmal in der Bibel. Dass die Einzahl gewählt wird, zum Beispiel, es ist erschienen Gnade und Wahrheit. Ja, es sind erschienen Gnade und Wahrheit. Nein, es ist in der Person des Herrn Jesus beides erschienen. Und so ist es auch hier. Es bleibt, weil das zusammengehört, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte ist aber die Liebe. Denn die Hoffnung brauchen wir im Himmel nicht mehr. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Dann sind wir ja in der Realität angekommen. Den Glauben brauchen wir auch nicht mehr, weil dann sind wir nicht mehr diejenigen, die glauben, dass wir in den Himmel kommen. Das ist ja keine Unsicherheit, sondern Sicherheit, aber dann sind wir da. Aber die Atmosphäre der Liebe. Der Himmel wird geprägt sein von dieser göttlichen Liebe und wir dürfen Teil davon sein, ohne eine Frage, die mehr offen ist, in völliger Harmonie mit den göttlichen Personen, mit Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus. Und er möchte uns helfen, dass dieses Kapitel uns wieder neu motiviert, wirklich in der richtigen Gesinnung, mit dem richtigen Geist zu leben und, wenn der Herr das schenkt, noch ein wenig für ihn zu dienen.